meine Zettel in drei unterschiedlichen Farben. Nein, noch nicht. Geben Sie das bitte weiter. Na, bevor wir anfangen.
Ja, schönen guten Abend, verehrte Damen, werte Herren. Willkommen zu unserem heutigen Vortrag in der Reihe Philosophische Grundbegriffe. Sie haben es wahrscheinlich alle gemerkt. Das Schicksal von letzter Woche hat mir noch einen Streich gespielt. Bei der Rundmail, die ich Ihnen geschickt habe, stand im Betreff leider nicht der Titel des heutigen Vortrags, nämlich das Thema Neid, sondern nach wie vor Schicksal. Alles andere hat gestimmt, nur der Betreff war falsch. Es war offenbar Schicksal, dass ich nichts über Neid sagen wollte. Das Thema ist Neid, wie gesagt. Und unsere Referentin ist Olga Mannheimer. Olga Mannheimer haben Sie hier vielleicht schon in den Semestern vorher gehört. Sie arbeitet als Publizistin, Literaturkritikerin und Moderatorin, lebt in München. Dort selbst hat sie an der Ludwig-Maximilians-Universität studiert, und zwar Romanistik, Slawistik und Komparatistik. Komparatistik ist, glaube ich, wahrscheinlich nicht jedem geläufig. Vergleichende Literaturwissenschaft sagt man, glaube ich, an anderen Orten auch dazu. Sie hat eine Ausbildung am Sprach- und Dolmetscherinstitut in München absolviert und als Dolmetscherin und Übersetzerin gearbeitet, später als freie Lektorin und als interkulturelle Trainerin. Sie ist Lehrbeauftragte im Aufbaustudiengang Buchwissenschaft an der Ludwig-Maximilian-Universität in München und hat auch an anderen Hochschulen Lehraufträge wahrgenommen, unter anderem auch an dieser hier. Es gibt von ihr verschiedene Publikationen, Anthologien zur Literatur und zur Zeitgeschichte, die sie auch als Herausgeberin betreut hat. Ja, und ich bin ganz neidisch auf das Thema und gespannt, was sie uns zu sagen hat. Viel Vergnügen. Ton? Kein Ton? Das fängt gut an. Wir wechseln das mal.
Aber dann kann ich erstmal schreien, Ihnen schon die erste Übung, doch lass mich das noch schnell sagen. Ach so. Okay, ich wollte Sie nämlich bitten, hier, so, hört man mich jetzt trotz Mikrofon?
Mikrofon, ja, das mit. Da wegnehmen?
Ja, ja, das gebe ich dir schon. Wir kommen nachher auf das Thema der böse Blick zu sprechen. Also, damit ich auch eine Vorstellung habe, vor wem ich hier heute Abend spreche und Sie kennenlerne oder zumindest einen Eindruck von Ihnen bekomme, würde ich Sie erstmal bitten, eine kleine Übung zu machen. Und zwar, dass Sie sich auch kennenlernen, untereinander 2 Minuten sprechen. Und zwar zu dem Thema Ihr Erfolg oder Ihre Leistung als Student, Studentin hier an der Fachhochschule. Wie schätzen Sie Ihre studentische Leistung ein und Ihre Erfolgsaussichten? Und dann am besten mit dem Nachbarn gleich nebenan das besprechen. Wie schätzen Sie sich ein? 2 Minuten dafür. Suchen Sie sich einen Gesprächspartner, drehen Sie sich um, reden Sie kurz darüber. Es geht darum, wie gut Sie sind. So, ich denke, sehr, sehr ausführlich muss man darüber nicht sprechen. Mir ging es darum, dass Sie für sich selbst und auch füreinander jetzt sich kurz darüber Gedanken gemacht haben, wie Sie sich einschätzen. Jetzt also die Frage, wer schätzt sich als ein besonders guter Student ein? Also so ziemlich der Beste in seiner Fachrichtung, der soll jetzt bitte den gelben Zettel, also die Besten, bitte gelber Zettel. Die, ruhig hochhalten. So, die Schlechtesten, bitte den grünen Zettel. Und die, die sich zu dem Mittelmaß zählen, also so ungefähr im Durchschnitt, bitte die roten Zettel hochhalten. Wo sind die Guten? Die waren vorher noch da. Die Besten der Besten. Wo sind die Cracks? Kein einziges Geld. Ah, da ist ein Guter. Da, zwei haben wir. Drei. So, also wir haben hier drei gelbe Zettel aus meiner Perspektive und das Rot. Ist einer der drei Guten bereit, auch sich als absolute Crack zu outen und darüber zu erzählen, warum er so gut ist? Möchte das jemand machen? Ich werde Sie dazu nicht zwingen, aber schade. Ich hätte natürlich gern gehört, warum also einer sagt, ich bin mit Abstand der Beste von allen. Zunächst vielleicht, wir kommen gleich auf die Ergebnisse, diese kleine Frage zurück. Zunächst die klassische Definition des Neides nach den Lexika, nach verschiedenen Lexika. Die neutralste Definition wäre ein Gefühl der, Volker, du kannst das aufschreiben, ein Gefühl der Unzufriedenheit, das sich auf Einzelne oder Gruppen richtet, wegen Werte oder Vorteile, Privilegien, deren Besitz dem Neidenden nicht gegeben ist. Also Gefühl der Unzufriedenheit. Nach dieser Definition des Neides, also Unzufriedenheit angesichts des Erfolgs eines anderen, jetzt noch eine Frage. Wer von Ihnen würde sich als neidanfällig bezeichnen und wer nicht? Also die Neidanfälligen bitte gelbe Zettel, wer sich selbst als nicht neidanfällig, dann bitte grün. Wer würde von sich sagen, er ist ein neidischer Mensch? Die Grünen, wir haben einfach Neider. Das ist auch nicht allzu viele, aber immerhin deutlich in der Minderheit. Hier sehe ich gar keinen mehr. Bitte alle ein Zettel, entweder grün oder gelb. Es gibt nichts dazwischen. Diesmal gibt es, entweder sind Sie neidisch oder Sie sind nicht neidisch. Gut, also immerhin zwei, die sich zum Neid bekennen. Das ist ziemlich drei. Das ist nicht allzu viel. Also entweder ist die Fachhochschule Konstanz ein sozialer Sonderfall, also ein Ausnahmebiotop, oder Sie sind nicht ganz ehrlich. Oder die Forscher lügen oder irren sich. Gut, das wäre auch nicht das erste Mal, dass sich die Wissenschaftler, ja genau, holen Sie sich ruhig noch Zettel. Es wäre auch nicht das erste Mal, dass sich die Forscher in Irrtum befinden, aber nach der Erkenntnis der Wissenschaftler, sei es Psychologen, Philosophen, Sozialforscher und so weiter, ist der Neid ein sehr weit verbreitetes, geradezu allgegenwärtiges Gefühl, das einen viel größeren Anteil von Menschen betrifft als der Prozentsatz, den wir hier gesehen haben. Entsprechend oft wurde auch der Neid untersucht. Die Auseinandersetzung mit diesem Thema beginnt in der Antike, so ungefähr mit den Vorsokratikern, zieht sich durch alle Epochen hindurch und dauert bis heute an. Eine besondere Aufmerksamkeit hat das Thema Neid im 18. Jahrhundert erfahren, seit der Aufklärung, als mit der Erstehung des Bürgertums neue Möglichkeiten für soziale Aufstieg sich geboten hat und natürlich auch viele Chancen für den Neid. Deswegen verdanken sich sehr viele Neiduntersuchungen den Aufklärungsphilosophen, um jetzt ein paar Namen zu nennen. In England wäre das etwa Francis Bacon, in Deutschland Immanuel Kant, in Frankreich der Marquis de Vauvernargues, den schreibe ich. Vauvernargues. Und auch Voltaire, der große Philosoph der französischen Aufklärung. Es gibt also eine ganze Reihe der Namen. In der späteren Zeit, dann kommen noch Worte. Der Kierkegaard hat sich mit dem Thema Neid auseinandergesetzt, Nietzsche und noch viele andere. Gut, diese Klassiker der Philosophie gehen an das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven heran. Francis Bacon aus einer ganz persönlichen, er hat sich immer auch als Opfer von Neid betrachtet. Und sie kommen zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen, aber in bestimmten Kernpunkten stimmen sie weitgehend überein. Und ich möchte heute mich auf diese übereinstimmende Erkenntnisse konzentrieren und die Polemik weitgehend aussparen. Vielleicht können wir auf die Polemik in der Diskussion später kommen. Die eine Übereinstimmung habe ich schon genannt. Die Forscher sind sich darüber einig, dass der Neid einen universellen Charakter hat, da er in jeder bis jetzt erforschten menschlichen Gesellschaft vorkommt, unabhängig von ihrem Entwicklungsstadium. Zunächst die Frage, was sind die Voraussetzungen für Neid? Wann kann Neid entstehen? Wir haben vorher gesagt, nach der klassischen Definition, es ist ein gerichtetes Gefühl. Gerichtet bedeutet, er richtet sich auf eine andere Person. Damit wäre eine Voraussetzung schon gegeben. Es bedarf mindestens zwei Menschen. Sollen wir es aufschreiben? Da kann man sich vielleicht merken. Also Voraussetzungen. Es müssen mindestens zwei oder mehr Menschen gegeben sein, die in einer Beziehung zueinander stehen. Zweite Voraussetzung, der eine hat etwas, was der andere auch gerne hätte. Also so gesehen ist natürlich der Anlass zum Neid sehr oft gegeben, fast überall, denn also meistens haben wir sowieso mehr als zwei Menschen und wir sind von Reizen umgeben. Nun beneiden wir nicht jeden, der uns über den Weg läuft. Nächste Frage wäre also die Voraussetzung des Neides. Wovon hängt es ab, dass sich der Neid, also die zwei Menschen, der eine hat etwas, was der andere nicht hat. Dann, wovon hängt es ab, dass sich der Neid eines Einzelnen auf eine andere Person, auf die und nicht einen anderen richtet? Auch darin sind die Meinungen ziemlich einheitlich. Man beneidet jemanden, dessen Besitz oder Eigenschaften oder Vermögen man sich wünscht und dessen Besitz man sich mit den eigenen Möglichkeiten als vereinbar vorstellen kann. Also mit anderen Worten, Neid entsteht erst dann, wenn ein Vergleich möglich ist. Das sind die Voraussetzungen. Und weil sich diese Vergleichsfrage wirklich durch die ganze Neidthematik durchzieht, wollte ich das mit Ihnen jetzt kurz anschauen. Ein Philosoph, der sich mit dem Vergleich eines Menschen mit einem anderen beschäftigt hat, das ist David Hume. Der hat diese Vergleichsdynamik in dem Buch Traktat über die menschliche Natur beschrieben, das brauchen wir jetzt nicht genau, also David Hume. Und bevor wir jetzt auf die Anwendung seiner Überlegungen für den Neidaffekt kommen, erst eine kleine erkenntnistheoretische Übung. Volker, warte, setz dich noch nicht, sondern komm. Also, wenn Sie mich hier so sehen, und wenn Sie mich, ich habe extra große Schuhe heute angezogen. Es geht darum, also jetzt, ich dachte immer, Volker wäre sehr viel Professor. Volker Friedrich wäre größer, als er jetzt so neben mir erscheint. Es geht darum, es ist so, naja, also das sind alles Äußerlichkeiten. Wir können es auch so vergleichen, kleine Zettel, großes Blatt. Nach der Erkenntnistheorie von Hume gilt, ein kleines Objekt lässt im Vergleich ein größeres noch größer erscheinen und umgekehrt lässt ein größeres Objekt ein kleineres noch kleiner erscheinen, als es an sich ist. Diese Regel, also Hume führt bestimmte Beispiele dafür ein, unter anderem auch, also dass die ein schönes Objekt ein hässlicheres noch hässlicher erscheinen lässt und auch umgekehrt die Hässlichkeit eines Vergleichsobjekts wird durch ein schöneres noch in unsere Wahrnehmung noch gesteigert. Gut. Hier geht es nicht um Ästhetik, sondern um menschliche Affekte. Und diese Vergleichsdynamik kommt zum Tragen, wenn wir unsere Lebenslage einschätzen. Der Mensch ist ein Wesen, das über seine Existenz nachdenken kann. Was passiert, wenn er seinen Lebenserfolg gedanklich einschätzt. Dazu Hume, ich vereinfache seinen Gedanken, je nachdem, ob uns diese Lage eher glücklich oder unglücklich erscheint, verspüren wir mehr oder weniger Befriedigung. Das ist, glaube ich, ziemlich einleuchtend. Das heißt, der Grad der Befriedigung bemisst sich an dem Maß von Reichtum, Macht, Ansehen, Glück, Verdienst, in dessen Besitz wir zu sein glauben. Wir haben also vorher gesehen, die Dinge beurteilen wir nicht nach ihrem absoluten Wert, also alleinigen Wert, sondern immer im Vergleich mit einem anderen Objekt. So folgt daraus, je nachdem, ob wir mehr oder weniger Glück bzw. Unglück bei einem anderen sehen, schätzen wir unseres eigenes Glück höher oder niedriger ein und verspüren dementsprechend mehr oder weniger Lust. Im Allgemeinen, noch immer Hume, gilt diese Vergleichsregel für alle Lebens-, also für eigentlich alles, was man miteinander vergleichen kann. Und so wie wir gesehen haben, dass mich Professor Friedrich noch größer erscheinen lässt, oder was umgekehrt? Oder klar, also jedenfalls gut, das ist ja sowieso unwichtig, wer hier größer von uns beiden ist. Es gilt, etwas Kleineres lässt das Größere noch größer erscheinen. Und diese Kontrastwirkung bezieht sich auch auf den Lebenserfolg. Ich zitiere Hume: Das Unglück eines anderen gibt uns eine lebhaftere Vorstellung unseres Glücks und sein Glück macht unsere Unglück eindringlicher. Jenes erfreut uns also, dieses weckt Unlust. Diese Unlust, also, durch diese Unlust, die ein Vergleich weckt, lässt sich die Entstehung des Neides erklären und auch das sich darin offenbarende Verhältnis zum anderen Menschen. Also, wenn wir durch den gegenwärtigen Lebenserfolg eines anderen zum Neid verleitet werden, dann weil sein Lebenserfolg die Vorstellung unseres eigenen Lebenserfolgs mindert. Wenn zum Beispiel Professor Dr. Friedrich einen akademischen Titel hat und ich nicht, oder vielleicht ein würdevolleres Auftreten oder bessere Studenten, als ich sie in München habe, was auch immer er hat, so scheint es mir eine Überlegenheit zu sein, die, mit Hume gesprochen, ein unangenehmes Vergleich hervorruft. Einfach weil sein Titel meine akademische Qualifikation geringer erscheinen lässt und meine eigenen Eigenschaften vielleicht wertloser. Das ist ein ziemlich unangenehmes Gefühl natürlich, wenn man sich wertloser fühlt einem anderen gegenüber. Und dieses Gefühl kann sich auch bis zum Hass steigern. Man kann einen Menschen wegen seinem akademischen Titel hassen, wenn man ihn selber gerne hätte und in der eigenen Vorstellung ihn durchaus haben könnte. Mit dieser Vergleichsdynamik übrigens kann man auch die gestiegene Unzufriedenheit in den neuen Bundesländern erklären, obwohl dort die Lebensbedingungen insgesamt deutlich besser geworden sind, ist die Unzufriedenheit größer. Der ehemalige DDR-Bürger, der ja auch von besorgten Sozialwissenschaftlern permanent analysiert wird, zeigt konstant folgende Meinung. Also in den Umfragen sagen 70% in den neuen Bundesländern, dass sie unzufriedener sind als früher und dass die Lage insgesamt schlechter geworden sind. Etwa derselbe Prozentsatz, also immer noch 70%, erklären aber in anderen Umfragen, dass sich ihre eigene Lebenssituation im Vergleich zu früher deutlich verbessert hat. Und wahrscheinlich entspricht das auch der gesamtdeutschen Haltung. Fazit davon ist, es ist also nicht unsere Lebenslage an sich, sondern der ungünstig empfundene Vergleich zu der Lage eines anderen, die Unlust weckt und den Neid erregt. So, wenn wir davon ausgehen, dass der Neid nicht nur ein äußerst unangenehmes Gefühl ist, sondern auch ein ziemlich unproduktives, es verhindert eine ganze Menge, ich werde noch nachher auf die Beurteilung des Neides und seine unangenehmen Auswirkungen zu sprechen kommen, aber Sie können sich das bestimmt auch vorstellen, Neid ist nicht gerade etwas, was wir schätzen. Wenn Sie mir dahin zustimmen, vielleicht erstmal auch wieder eine Frage, wer von Ihnen wäre für eine Gesellschaft, die von Neid befreit, erlöst wäre? Und wer wäre für eine Welt, in der der Neid durchaus vorhanden ist? Also die Neidanhänger bitte gelb, ist die Farbe des Neides. Die Neidgegner, also die für eine Gesellschaft ohne Neid, bitte rot. Eigentlich kann ich mir den Vortrag sparen, wenn ich jetzt also den Anteil an gelben Zettel. Möchte jemand hier sagen, warum er für den Neid ist? Konkurrenz belebt die Wirtschaft. Andere Meinungen noch? Na, vielleicht können Sie es nachher noch besser formulieren. Wer war gegen den Neid? Ich habe also hier einen roten Zettel. Möchten Sie sagen, warum Sie für eine Gesellschaft ohne Neid plädieren? Friedlicher und harmonischer. Das könnten wir vielleicht auch jetzt mal festhalten. Erstmal Ihre Meinung. Konkurrenz als Ansporn-Mittel, neidfrei, friedlich und harmonischer. Nun, stellen wir uns mal vor, wir hätten die Macht, Neid abzuschaffen. Was wäre eine neidfreie Gesellschaft? Wie würde sie aussehen? Eine Gesellschaft ohne Neid ist ganz einfach eine Gesellschaft, in der es nichts Beneidenswertes gibt. Es ist eine Gesellschaft der Gleichen und gleich in jeder Beziehung. Es gibt Utopien, die eine neiderlöste Welt darstellen, sogar eine ganze Menge. Und sie laufen alle auf die absolute Gleichheit ihrer Mitglieder, also der Mitglieder dieser Gesellschaft aus. Das wären also, keiner dürfte gesünder, witziger oder schöner als ein anderer sein. In der neidlosen Gesellschaft der Gleichen darf auch niemand eine verführerische Stimme haben als ein anderer, längere Haare oder etwa eine Körpergröße über 1,60 Meter. Das fände ich übrigens eine gute Idee natürlich, wenn wir jetzt die allgemeine Körpergröße auf 1,60 Meter bestimmen würden. Und im Übrigen habe ich schon letztes Mal einen Antrag gestellt, dass man diesen Pult ein bisschen herabsetzt. Auf 1,60 Meter große Referenten. Andere sollten hier nicht auftreten in einer Gesellschaft der Neidlosen und Gleichen. Eine Gesellschaft der Gleichen dürfte natürlich auch keine Hierarchie haben. Das bedeutet auch keine Autorität, keine Autoritätsinstanzen und so weiter. Sie können sich vorstellen, was das für eine Welt wäre, die vollkommen nivelliert ist. Eine Welt, in der sich niemand von dem anderen abheben darf. Diese Welt im Übrigen hat man auch versucht zu konstruieren und fast alle große Totalitarismen, angefangen von dem Stalinismus über Hitler und andere, haben immer mit dem Versprechen einer neidlosen Gleichheit gewunken. Ich will jetzt nicht auf diese Details eingehen, wie die Gesellschaft der Neidlosen oder angeblich Neidlosen und Gleichen in der Sowjetunion ausgesehen hat. Ich komme aus Polen, bin aber auch in Russland zum Teil aufgewachsen und ich kann in meiner Kindheit kann mich noch sehr wohl erinnern, was es bedeutet hat. Ich kann Ihnen nur sagen, der Neid war aus dieser Welt nicht verbannt und natürlich auch nicht die Ungleichheiten Und wie es bei Orwell heißt, es gab auch Leute, die gleicher waren als die anderen Gleichen. Wir haben nicht die Macht, Unterschiede auszumerzen. Zum Glück. Man kann nie Menschen so weit nivellieren, dass sie sich nicht mehr voneinander unterscheiden. Aber dann ist die Frage, na, vielleicht würde das reichen, wenn man die größten Unterschiede abschafft. Zum Beispiel Vermögen, die über 40 Milliarden Euro gehen. Bill Gates hat 47 Milliarden, glaube ich, nach den letzten. Ich weiß nicht mehr, ob es Dollar oder Euro sind, aber jedenfalls 47 Milliarden ist schon ziemlich viel. Wären Sie der Meinung, wenn dafür ist, bitte grün heben, dass man diese Größenordnungen abschaffen sollte? Niemand ist der Meinung, dass diese Vermögensverhältnisse, 47 Milliarden, jetzt überlegen Sie doch mal. Finden Sie das normal, dass einer so viel hat? Ja, ja, Sie können die Zettel auch teilen. Wer ist dafür, also dass ein Vermögen von 47 Milliarden, Bill Gates gilt zurzeit als der reichste, eigentlich verboten gehört? Ah ja. Okay, also Bill Gates schon mal ab. Was ist mit 17 Milliarden? Die Aldi-Brüder. Der eine hat 17, der andere hat 20 Milliarden. Ist das zulässig? Die der Meinung sind, ist zu viel. Also solche Unterschiede soll es nicht geben, bitte grün. Und wenn Sie die Zettel heben, dann wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie es deutlich nach oben, damit ich es auch wirklich sehen kann. Ja, also ein paar sind der Meinung. Ich weiß nicht, was Sie sich genau davon erhoffen, wenn wir die größten Unterschiede ausmerzen. Für die Neid hätte es nicht unbedingt eine große Bedeutung. Vielleicht hätte es in anderer Hinsicht, aber ich spreche heute von dem Neid. Es würde den Neid ganz bestimmt nicht abschaffen. Denn die Frage ist, wie verhält sich das Maß der Unlust, den wir verspüren angesichts fremden Lebenserfolg, zum Maß des Unterschieds? Mit anderen Worten, ist die Unlust, die wir infolge des Vergleichs verspüren, umso größer, je größer der Unterschied ist zwischen dem Neider und dem Beneideten? Was glauben Sie? Sind wir mehr neidisch, wenn der andere sehr viel mehr hat? Sie haben keine eindeutige Neidung. Gut. Vielleicht eine kleine Aufstellung, damit Sie das sich deutlicher vorstellen können. Nehmen wir eine Sportfirma. Hersteller von Sportartikeln, ich brauche da größere Preis. Die Firma Topfit gehört einer internationalen Gruppe, PJC Group. Der Vorstandsvorsitzende von der PJC Gruppe, Andrew, ist eine amerikanische Gruppe, deswegen stellen sich alle immer nur mit Vornamen an. Andrew, ganz an der Spitze, verdient, also Andrew, $800.000 im Jahr. Die Geschäftsführerin der Firma Topfit, die der Gruppe gehört, Yvonne, verdient im Jahr $350.000. Ihr stellvertretender Geschäftsführer Paul verdient 305.000. Die Chefsekretärin von Yvonne, Daniela, verdient $60.000. Und die zweite Sekretärin der Geschäftsführerin verdient 49.000. Und dann gibt es noch die Sekretärin von Paul. Und sie hat 47.000 im Jahr. So haben wir sie jetzt alle. Ja, die eine Sekretärin heißt Daniela. Das ist die Chefsekretärin. Dann haben wir die zweite Sekretärin. Das ist Katharina. Und die Sekretärin von Paul, die ärmste von allen, sie hat nur 47.000, heißt, wie heißt sie denn? Nina. So, und jetzt nehmen wir den gelben Zettel. Sie können auch alle drei nehmen, von mir aus, mit dem gelben obendrein. Der gelbe Zettel ist jetzt der Neidaffekt. Und ich möchte mit Ihnen jetzt mal überlegen, wie in dieser Personenkonstellation die Neidintensität ist. Das bedeutet, wie ist das Neidverhältnis, wie stark? Also die Zettel sind jetzt der Neid und das Wedeln damit ist der Neidaffekt. Meistens bebt er, sagt man. Wenn er nicht schlägt, dann bebt er. Also, wie ist das Neidverhältnis zwischen Paul, stellvertretenden Geschäftsführer, und Andrew, dem Vorstandsmitglied? Was meinen Sie, wie stark? Wie ist das Neidverhältnis zwischen Paul und Yvonne, dem Stellvertreter, und wir können ein bisschen Luft gebrauchen? Ja, deutlich stärker. Ich sehe, Sie haben es verstanden. Wie ist das Neidverhältnis zwischen der Sekretärin von Paul, die 47.000 verdient, und der Sekretärin Katharina, die 49.000 verdient? Da wird es wirklich luftiger hier. Gut, also ich glaube, ich sehe, Sie haben es erfasst. Der Neid wächst nicht mit der Größe des Abstands zwischen mir und dem anderen. Das darfst du. Die Intensität des Neides ist vielmehr bedingt durch die Vergleichbarkeit. Wenn es zwischen mir und dem anderen kaum noch vergleichbare Punkte gibt, wie etwa zwischen der zweiten Sekretärin und dem Vorstandsvorsitzenden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihn beneidet, sehr gering. Diese Erkenntnis ist einer der Punkte, an dem sich auch alle geeinigt haben. Sie haben es ja auch zugegeben. Hume führt dazu folgendes Beispiel ein. Ein gemeiner Soldat beneidet seinen General weniger als seinen Unteroffizier oder Korporal. Daraus folgt also, je kleiner der Unterschied zwischen dem Neider und dem Beneideten, desto größer der Neid. Je kleiner der Unterschied, desto größer der Neid. Und das ist übrigens auch eine Erklärung für die, wenn Sie sich noch erinnern an den ehemaligen Krieg in Jugoslawien, ich weiß nicht, ob Sie es damals noch mitbekommen haben, die Zeitungen haben sich immer darüber gewundert, dass Leute ihre nächsten Nachbarn erschlagen hatten, in Kosovo etwa. Nun, sie haben ihre Nachbarn erschlagen, nicht obwohl es ihre Nachbarn waren, sondern weil es ihre Nachbarn waren. Das gilt für alle Genozide und natürlich auch für den Holocaust, dass man als allererste die jüdischen Nachbarn verfolgt hat, weil sie so nah waren und weil sie vielleicht eine Kleinigkeit mehr hatten als ihre Verfolger. Mit anderen Worten, der aktive, heftige, brutale Neid bedarf zu seiner Ausbildung der sozialen Nähe. Wenn nur die soziale Nähe uns auch wirklich den Unterschied vor Augen führt und uns klar macht, dass unser Lebenserfolg vielleicht eine Spur geringer ist. In diesem Punkt sind sich alle Klassiker der Philosophie einig. Und schon Aristoteles, ich freue mich, dass ich endlich sagen kann, schon Aristoteles, als ich noch in Frankreich war, hieß es, jeder deutsche Akademiker, der etwas auf sich hält, muss in einem Vortrag mindestens einmal diese zwei Worte benutzen, schon Aristoteles. Also man sollte sowieso so viel wie möglich griechische Philosophen zitieren, aber Aristoteles auf jeden Fall. So, also schon Aristoteles sieht den Neid nur gegenüber Gleichgestellten, weil, ich zitiere, weil man nur mit Gleichgestellten wetteifert, nicht mit Menschen, denen man weit unterlegen oder überlegen ist. Francis Bacon, der englische Philosoph der Aufklärung, drückt es so aus: Wo kein Vergleich ist, da ist auch kein Neid, und daher werden Könige auch von niemandem beneidet, außer von Königen. Der bekannteste Soziologe, der das Thema Neid 1966 in einem sehr umfangreichen Buch untersucht hat, dieses Buch, das ist das hier, Der Neid und die Gesellschaft, gehört bis heute zu den Klassikern und Standardwerken der Neidforschung. Also Helmut Schocht, so der Autor, schreibt dazu: Es ist nicht die absolute Größe der Differenz im Vermögen, Einkommen, Status und so weiter, der Neid hervorruft, sondern der unmittelbare Vergleich mit jenen, die uns endlich fast gleich sind und dennoch etwas besitzen, was wir selbst gerne hätten und nicht haben. Und auch Helmut Schöck kommt zu der Schlussfolgerung: Neid entfaltet sich unter Gleichen oder beinahe Gleichen. Also ich fasse nochmal zusammen: Die Güter und Vorzüge, die wir beim anderen begehren, müssen für den Neider im Bereich des Erreichbaren liegen. Das ist eine Voraussetzung. Und diese Erreichbarkeit ist natürlich eher vorstellbar, wenn Berührungspunkte in mehrfacher Hinsicht gegeben sind. Etwa der gleiche Beruf, gleiche Wohnort, gleiche Hintergrund, gleiche Kultur und soziale Schicht. Und diese Vergleichbarkeit ist umso mehr gegeben, je geringer der soziale Abstand. Zusammenfassend: Die Neidintensität hängt nicht von der Größe des Reizes ab, sondern von der sozialen Distanz zwischen Neider und Beneideten. Je größer die Nähe, desto größer der Neid. Und es ist der kleinere Unterschied, der den Neid hervorruft. Die 2000 weniger im Jahr erregen unseren Neid mehr als die 200.000 mehr, die der andere verdient. Nun, wir haben jetzt gesehen, wie der Neid entsteht und wie er sich orientiert, auf wen er sich richtet, auf den Nachbarn. Jetzt nächste Frage: Was kann man gegen den Neid tun, wenn man etwas dagegen unternehmen möchte? Also wir haben gesehen, Unterschiede kann man nicht restlos beseitigen. Es hätte außerdem fatale Folgen, wenn man es könnte. Aber heißt Unterschiede zu lassen, auch Ungerechtigkeit zu lassen? Also der Neider, nicht nur der Neider übrigens, empfindet viele Unterschiede als ungerecht. Daher die oft gestellte Frage: Kann eine gerechte Verteilung von Gütern und Vorzügen den Neid vertreiben? Sind Sie der Meinung, dass das vielleicht eine Lösung wäre, die dafür sind, gerechte Verteilung? Also der andere hat mehr als ich, aber er hat es ehrlich verdient. Das würde den Neid beseitigen. Wer ist der Meinung, das könnte funktionieren? Die der Meinung sind, ja, gerechte Verteilung würde den Neid vertreiben. Grün. Die der Meinung sind, das nützt auch nicht, bitte gelb. Ja, grün. Geld nicht. Oh, sind die meistens, wer ist trotzdem für gerechte Verteilung, auch ohne Aussicht darauf, dass es den Neid vertreibt? Gibt es hier jemanden, der sagt, es muss doch eine gerechte Aufteilung der Güter geben? Glaubt jemand daran? Aber zögerlich. Ich sehe also, dass Sie Ihr Blatt noch so ein bisschen, also ist jemand der Meinung, es muss doch sowas wie Gerechtigkeit sein? In Ihrem Alter habe ich das noch geglaubt, muss ich gestehen. Aber vielleicht war damals die Gesellschaft ein bisschen anders. Gut, ich werde jetzt nicht dazu sagen, wie ich heute zu dieser Frage der gerechten Verteilung stehe, aber entscheidend ist vielmehr, was ist gerecht? Normalerweise geht diese Frage einher mit der Frage, was steht einem Menschen zu? Wir leben heute in modernen, sogenannten modernen Demokratien, und das Credo dieser demokratischen Systeme beruht auf der Gleichwertigkeit aller Menschen. Nach diesem Gleichwertigkeitsprinzip haben alle Menschen dieselben Rechte und sollten auch dieselben Chancen haben. Und gerecht ist nach Auffassung vieler moderner Philosophen und Soziologen, gerecht ist das, was, also gerecht ist, wenn jemand das zusteht, was er durch selbst erbrachte Leistung verdient hat. Sind Sie der Meinung, dass das stimmt? Also selbst erbrachte Leistung steht natürlich im Gegensatz zu dem, was Ihnen zufällig zugefallen ist. Also wenn zum Beispiel Professor Friedrich jetzt eine Erbschaft machen würde, die ihm 1 Million Euro mit einem Schlag einbringen würde, und ich, die sehr hart arbeitet, nie die Aussicht habe, auch nur ein Zehntel davon zurückzulegen. Ja, aber wir sprechen von der Erbschaft. Wer weiß, ob du sie nicht schon in petto erwartest. Also, der Unterschied, oder wenn er zum Beispiel seine Stellung an der Fachhochschule Konstanz nicht aufgrund seiner Kompetenzen und akademischer Titel bekommen hätte, sondern weil sein Vater mit dem Rektor gut befreundet wäre. Das sind die Überlegungen zwischen leistungsfremden Vorteile und leistungsbedingten Vorteile. Also wenn jemand sich etwas erarbeitet hat, steht es ihm zu, wenn es ihm zufällig in den Schoß gefallen ist, dann eigentlich weniger. Dieses Prinzip kann man so zusammenfassen, gerecht ist nicht, dass jeder dasselbe bekommt, sondern dass jeder das bekommt, was seinem Verdienst entspricht. Ich könnte hier wieder Aristoteles zitieren, aber man kann ihn nicht genug zitieren in einem deutschen Vortrag. Das hat man mir immer in Frankreich gesagt, aber ich komme auf Aristoteles noch später zurück. Jedenfalls, das ist der Konsens, auf dem viele Positionen hinauslaufen. Jeder soll das bekommen, was seinem Verdienst entspricht. Leider ergibt sich daraus die nächste Frage, und zwar, wie soll man die verdienten und unverdienten Anteile am Lebenserfolg überhaupt ermitteln? Was macht einen Menschen leistungsfähig? Das können wir mal wieder schreiben. Was würden Sie sagen, wenn wir davon ausgehen, jeder soll nach seiner Leistung belohnt werden? Was macht denn Leistungsfähigkeit aus? Was macht Ihre Leistungsfähigkeit aus? Was macht die zu gut? Wo sind die guten Studenten, die sich vorher als Cracks geoutet haben? Können Sie vielleicht sagen, was Sie waren das zum Beispiel? Also Sie wissen nicht, was macht Ihre Leistungsfähigkeit aus? Was meinen Sie? Abgesehen davon, dass Sie gute Zuhörer sind. Also ich finde, das ist schon das Maximum an Leistung, die ein Student erbringen soll. Ja? Vorkenntnisse und Konzentrationsfähigkeit. Das können wir schon mal. Was noch? Also nach allgemeiner Auffassung macht natürlich Bildung, Disziplin, soziale Kompetenzen, das musst du jetzt nicht alles schreiben, Intelligenz, Sprachkenntnisse, Talente, also eine ganze Reihe von Persönlichkeitsmerkmalen bündeln sich zu dem, was man Leistungsfähigkeit nennt, Belastbarkeit. Dann ist aber die Frage, was daran ist verdient und was zufällig. Allgemeine Bildung, Sprachmöglichkeiten ist oft eine Frage der Sozialisation. Das heißt, je nachdem, in welche Familie Sie geboren werden, lernen Sie mehr oder weniger soziale Kompetenzen, bekommen mehr oder weniger Bildung und später macht Sie das Ganze erfolgreicher oder leistungsfähiger. Die Frage ist, ist das wirklich selbst verdient, selbst erbracht? Es gilt, dass die Gerechtigkeit in den Naturgesetzen nicht vorgesehen ist. Sie ist ein soziales Konstrukt, so Professor Volker Friedrich, er hat mir diesen Satz souffliert. Ja, das ist von dir. Die Gerechtigkeit ist ein soziales Konstrukt. Und die Frage ist, inwiefern soll sie die Ungerechtigkeit der Natur ausgleichen? Also wie Sie sehen, wir könnten jetzt eine Debatte über die Chancengleichheit anhängen, aber da es schon 25 nach 8 ist, verzichte ich darauf. Ich möchte zu der Schlussfolgerung dieser Frage kommen. Der Gerechtigkeitsanspruch der Demokratie endet an den Verteilungslaunen der Natur. Wie immer wir das Ausgleichen versuchen werden, es gibt immer einen Unterschied zwischen einem Menschen und einem anderen. Und je kleiner dieser Unterschied ist, das haben wir gesehen, desto heftiger kann sich der Neid entfalten. Im Übrigen, der Neid betrifft nicht immer besser situierte Menschen. Zum Naivdiskurs gehört auch die Zuschreibung von kollektive Eigenschaften, und auch jede rassistische Diskriminierung bedient sich des Neiddiskurses. Solange Antisemitismus etwa noch gesellschaftsfähig war, war das eine ganz typische Form der Neidsemantik. Also den Juden hat man meistens vorgehalten, dass sie reicher, intelligenter, besser vernetzt sind, mächtiger sind. Und noch heute hört man in einigen antisemitischen Stereotypen etwa, dass die Juden die Medien alle beherrschen und überhaupt eine bessere Startposition haben. In der Sowjetunion etwa, also ich habe früher auch Einwanderer, jüdische Einwanderer aus der Sowjetunion betreut, die erzählten immer ganz komische Geschichten. Juden waren in der Sowjetunion eindeutig diskriminiert, das heißt, sie wurden zum Beispiel nicht an die Universitäten zugelassen oder nur in einer sehr geringen Zahl, es gab ein Kontingent. Wie viele Juden überhaupt studieren dürften. Wenn sie studiert haben, dann hatten sie größere Schwierigkeiten als andere in leitende Positionen zu kommen, an wissenschaftliche Institute zugelassen zu werden und so weiter. Nichtsdestoweniger waren sie oft als Neidobjekt hingestellt, auch wenn sie aus ihrer Situation das Beste versuchten zu machen. Und es gibt einen klassischen sowjetischen Witz, zu Neiddiskurs, dass etwa die Situation, wie Sie vielleicht wirklich wissen, war die Versorgungslage in der Sowjetunion ziemlich dürftig. Man musste sich sehr früh anstellen, wenn man etwa Fleisch kaufen wollte. Also die Situation vor einem Fleischladen in der Schlange, die Leute haben sich ab 4 Uhr angestellt, Schlange wird länger, ab 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr geht sie schon um den Block. Und dann kommt der Geschäftsführer des Fleischladen raus und sagt gegen 9 Uhr, also nach seinen Informationen wird die Fleischlieferung heute viel kleiner ausfallen, die Juden können alle schon mal nach Hause gehen, sie kriegen nichts. Die Juden treten aus der Schlange raus und gehen nach Hause, die anderen warten noch. Gegen 12 Uhr kommt der Geschäftsführer nochmal raus und sagt, es gibt gar kein Fleisch heute, ihr könnt alle nach Hause gehen. Reaktion in der Schlange, die Juden haben es schon wieder besser gehabt. Sie müssten nicht anstehen. Das ist also ein klassischer sowjetischer Witz. Da vor einem das Lachen vergeht, ist, wenn diese Art von neidvollen Stereotypen Eigenschaftszuschreibung zum Mord führt, wie das etwa im letzten Jahr in Frankreich war, Februar 2006, wurde ein junger jüdischer, ich glaube, ein Telefonverkäufer entführt. Er hieß Ilan Hamili, wurde entführt, 2 Wochen lang gefoltert, weil das Lösegeld für ihn nicht bezahlt worden ist, und schließlich starb er an den Folgen seiner Folter. Man hat die Täter gefasst und sie erklärten, dass sie ihn entführt haben, weil er ein Jude war und als Jude sicher nicht vermögend. Interessant ist, dass sie einen ziemlich armen Kerl entführt haben, deren Eltern überhaupt kein Geld hatten. Und das bestätigt wieder, dass sich der Neid nicht, also es war kein Rothschild, ein Handyverkäufer, er war in der Nähe. Er war in der Nähe und vielleicht war ein bisschen besser angezogen oder hatte vielleicht einen etwas besseren Wagen als seine Täter. Aber diese Entführung, die Folter und der Mord wurde deutlich mit dem Argument motiviert und ausgeführt, als Jude ist er reicher und besser situiert als wir, und das ist ungerecht. Ja, so viel zu dem, das ist ein gutes Beispiel natürlich dazu, wie man Neid bewerten kann mit einer Mordfolge. Es gibt übrigens, jetzt wenig Zeit, in diesem Buch von Helmut Schock, er erzählt eine ganze Reihe, wie ich finde, faszinierende Verbrechen, die aus Neid geschehen. Also ein völlig normale, junge, gebildete Frau, die ihre Zimmergenossin in einem Campus umbringt, weil die schöner ist. Eine Frau, die mit dem Kind ihrer Freundin spazieren geht und auf einmal den Kinderwagen in die Isar schiebt, weil sie es nicht ausgehalten hat, dass ihre Freundin ein Kind hat und auch noch ein Mann dazu und so weiter. Es gibt also seitenweise diese Verbrechen, die aus Mordverbrechen, die aus Neid geschehen. Nun, in allen Zeiten war im volkstümlichen Glauben der Neid befürchtet. In der Antike galt er als die Reaktion der Götter auf menschliche Überhebung, später als eine Eigenschaft der Dämonen oder Unheilgeister, die Unsegen über die Menschheit brachten aus Neid über deren Glück. An diese Vorstellung von dämonischer Eigenschaft knüpft auch das Christentum an, der den Neid als ein Werk des Teufels darstellt. Und im christlich geprägten Mittelalter galt der Neid als eine der sieben Todsünden. Er wurde auch sehr gerne bildlich dargestellt. Es gibt also ganz eindeutige Bilder. Der Neid ist auf Latein die Invidia. Die Invidia würde, ich lasse jetzt einfach Bilder rumgehen, die Invidia würde also gerne als eine hässliche, warte, ich habe noch ein paar, ich habe noch ein paar andere, ich kann sie alle rumgehen lassen. Die Invidia würde gerne in Form einer hässlichen alten Frau dargestellt, mit einer Schlange, die ihr entweder aus dem Mund schießt oder um sie gewickelt ist, also ein giftiges, gefährliches Attribut, oft auch aus ganz ausgemagerter Gestalt als Kennzeichen dafür, dass der Neid eine sehr unproduktive Eigenschaft ist, die sich selber auch schadet. Also das hier ist besonders interessant, finde ich, an diesem Bild, wenn Sie auch noch die Hundin betrachten, die also auch noch so als die Verdeutlichung und Steigerung des hässlichen Weibs, die hängende Brüste, die Virenhaare, diese Attribute der Hexendarstellung sind alle auf die Invidia projiziert. Als Dramatisierung dieses sündhaften, teuflischen Gefühls. Die Furcht vor dem Neid, von der diabolischen Kraft des Neides, kristallisiert sich im Laufe der Zeit in der Vorstellung des bösen Blicks. Also der böse Blick, der den neidischen Mensch meistens in Verbindung mit dunklen, unnatürlichen Mächten zugeschrieben wurde. Der böse Blick, hieß und heißt es noch, kann Viehseuchen herbeiführen, Unfruchtbarkeit auslösen, den Hexenschuss auch erwecken, die Milch gerinnen lassen, heute würde man sagen, Computer abstürzen lassen oder alle Mikrofone in diesem Saal auch zum Verstummen bringen. Das alles könnte das Werk des bösen Blicks eines neidischen Menschen sein. Also eigentlich kann der böse Blick so ziemlich alles machen, was uns ärgert und uns schadet. Und spätestens, wenn Sie so wie ich Teenager zu Hause haben, werden Sie glauben, dass Kinder verhext werden können und dass der böse Blick sogar die Pubertät herbeiführen kann. Also wenn das keine teuflische Erfindung ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass dagegen helfen keine Amuletten, keine magischen Gesten und keine Beschwörungszeichen. Also, nicht nur der Volksglauben, auch die Philosophie weist dem Neid eine verderbliche Wirkungskraft zu. Allerdings ordnet sie diese destruktive Kraft in dem durch und durch natürlichen Bereich des Menschlichen ein. Die Überlegungen zum Thema Neid knüpfen immer an die Überlegungen zur menschlichen Gemeinschaft. Das gilt für den griechischen Philosophen Platon, natürlich für Aristoteles, den man nicht oft genug erwähnen kann, das gilt für Epikur, Plutarch und eine ganze Reihe andere Philosophen der griechischen Antike, die sich besonders gern mit dem Thema Neid beschäftigt hat, die Antike. Einige ihrer Vertreter, wie der schon zitierte Plato, sehen den Neid als ein Bestandteil der menschlichen Natur, andere sehen darin eher eine Verfallserscheinung des Menschen, aber alle sind sich darüber einig, dass die Folgen des Neides als negativ zu bewerten sind, weil sie, so in der Antike, dem Einzelnen wie der Staatsgemeinschaft der Polis schaden. Auch in der Antike wird der Neidbegriff mit dem Gerechtigkeitsbegriff geprüft, so wie wir das vorher, also ob jeder nach seinem Verdienst das bekommt, ob das den Neid etwa wenn nicht ausmerzen, so abschwächen könnte. Aristoteles unterscheidet drei Formen der Unlust und leitet davon drei Affektbegriffe ab: Eifer, Nemesis und Phontos, also den Neid. Der Eifer gönnt dem anderen seine Güter, findet aber eine Unlust darüber, dass er sie nicht hat, allerdings mit der Vorstellung, dass er diese Güter selber erwerben könnte. Die Nemesis ist eine Unlust, die durch die Beobachtung eines unangemessenen Wohlstands hervorgerufen wird, also das unverdiente Glück. Und der Neid ist die Unlust, die durch die Vorstellung von Wohlstand schlechthin hervorgerufen wird. Unabhängig davon, ob es ein angemessener oder unangemessener ist. Allein die Tatsache, dass jemand besser gestellt ist, ruft den Phontos, den Neid, nach Aristoteles hervor. Übrigens auch Aristoteles kommt zu dem Schluss, dass der Neid mehr durch die kleinen Vorzüge als durch große Unterschiede hervorgerufen wird. Im Gegensatz zu dem Eiferer, der sich selber vorstellen kann, das, was der andere hat, auch selber zu erreichen, im Gegensatz dazu ist der Neidische weniger darauf aus, selbst in dem Genuss der beobachtenden Vorzüge zu kommen, als vielmehr wünscht er, dass der andere diese Vorzüge nicht hat. An diesen Gedanken knüpfen auch alle Aufklärungsphilosophen an, und sie kommen immer wieder auf diesen einen entscheidenden Aspekt des reinen, destruktiven Neides, und das ist sein Zerstörungswut. Also das Ziel des prototypischen Neiders ist nicht, etwas zu bekommen, als etwas anderes zu zerstören oder zumindest dafür sorgen, dass der andere das nicht hat. Es gibt dazu sehr viele Zitate, die ich Ihnen jetzt erspare. Ich hoffe, Sie glauben mir einfach, dass das sich durch alle Neidliteratur durchzieht. Ja, vielleicht den Immanuel Kant könnte man kurz zitieren. Er sieht den Laster des Neides als eine selbstfolternde und auf Zerstörung des Glücks andere, wenigstens dem Wunsch nach, gerichtete Leidenschaft. Diese Zerstörungswille des Neiders ist übrigens das, was den Neid von Rivalität oder vorher war die Rede von Konkurrenz oder einfach von Konkurrenzdenken unterscheidet. Rivalität und Konkurrenz setzen voraus, dass man eben das andere selber bekommen will. Es geht nicht darum, dass der andere etwas nicht hat, als dass man es auch haben möchte. Wenn man es hat, kann der andere das ebenso gut haben. Also wenn ich einen Doktortitel habe, dann stört mich natürlich nicht, dass Professor Dr. Friedrich auch einen hat. Noch besser wäre natürlich, ich bin habilitiert und er bleibt ein Doktor. Aber gut, vielleicht kommt das noch. Ja, zusammenfassend. Weil er keine Möglichkeit sieht, seine Lage zu ändern, möchte der feindselige Neider sie durch das Elend andere erträglicher machen. Nochmal Helmut Schück. Der reine Typ des Neiders ist nicht an der Überführung irgendwelcher Werte aus dem Besitz des anderen an sich selbst interessiert. Er möchte den anderen enteignet, geschädigt sehen, malt sich aber nie aus, dass die fremden Güter auf ihn selbst übertragen werden. Hinter diesem destruktiven Wunsch des Neiders, so Helmut Schück, steht die Einsicht, dass es auf Dauer zu anstrengend wäre, die Eigenschaften oder Besitztümer des Beneideten zu haben. Also ich hätte gerne einen Doktortitel, aber wenn ich mir vorstelle, was es bedeutet, die Doktorarbeit zu schreiben, dann verzichte ich lieber, aber ich will trotzdem nicht, dass ihn Volker Friedrich hat. Nur weil ich keine Arbeit geschrieben habe, ist doch kein Grund, dass ich keinen Titel habe, den er hat. Also am besten, niemand hat den Doktortitel, wenn ich ihn selber auch nicht gemacht habe. Wegen diesem zerstörerischen Charakter, ich hoffe, dass Sie diese Argumente überzeugt haben und dass wir den Professor Volker Friedrich seinen Titel aberkennen in Anschluss an diesen Vortrag. Wegen dem zerstörerischen Charakter des... Mal schauen. Der Neider fragt nicht, er bestimmt. Wegen dieser Eigenschaft galt der Neid immer als ein niedriger, verwerflicher Affekt. Für die Theologen eine Sünde, für die Philosophen ein Laster, für die Psychologen eine Aggressionslust und so weiter. Aus welcher Perspektive immer man sich dieses Thema angenommen hat, die meisten waren der Meinung, der Neid gehört verpönt und verurteilt. Helmut Schöck: Das Gefühl des Neides wird in allen Kulturen und allen Sprachen, in allen Sprichwörtern und Märchen der Welt verurteilt. Der neiderfüllte Mensch wird überall aufgefordert, sich zu schämen. Was vielleicht erklärt, warum sich so wenige dazu bekennen. Denn es ist ein Tabu, zu sagen, ich bin ein neidischer Mensch, also ich bewundere die paar, die das überhaupt fertiggebracht haben, zu sagen, ich bin neidisch. Die meisten geben das nicht gerne zu, allein schon, weil sie natürlich mit Sanktionen rechnen müssen. Und weil wir den Neid so ungern zugeben, gibt es auch sehr wenig Möglichkeiten, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen und zu prüfen, um was geht es denn endlich? Welche Begehren stehen dahinter? Und vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, durch den Neid, den wir verspüren, unsere eigene Begehren zu prüfen. Wenn ich ehrlich bin, ist mir der Doktortitel nämlich ziemlich egal. Ich kann auch ohne Doktortitel schreiben, publizieren und sogar an der Fachhochschule Konstanz Vorträge halten. Nun, es gibt natürlich auch noch andere Aspekte als den zerstörerischen Charakter des Neides. Weniger bekannt sind die Untersuchungen, Helmut Schöck gehört dazu, die den Neid differenziert untersucht haben, das heißt seine negativen Aspekte, aber auch die positiven versucht haben zu entdecken. Und ich zitiere, also Helmut Schöck war übrigens natürlich nicht der Erste, der beim Neid auch etwas Wertvolles entdeckt hat. Ich zitiere ihn so gerne, weil dieses Buch, es hieß erst Der Neid und später Der Neid und die Gesellschaft, weil es mehrere Auflagen erfahren hat, dieses Buch wurde gefeiert von der Fachwelt, aber auch von den Zeitungskritikern als eine neue Theorie der Gesellschaft. Und man sagte in den 60er Jahren, den späten 60er, es hätte für den Neid die Bedeutung, wie etwa die Schriften von Freud, von Sigmund Freud, dem Psychoanalytiker, für den Sex, also eine Apologie des Neides. Nun, natürlich führt Helmut Schöck alle negative Aspekte, die ich hier erwähnt habe, und noch tausend mehr in diesem Buch vor. Ich habe schon erzählt, er zitiert auch Verbrechen. Es gibt nämlich sehr viel mehr Negatives zu sagen, als ich es hier kurz erwähnt habe. Er spricht natürlich von dem gefährlichen Potenzial und von der Zerstörungswut des Neides, aber nicht trotz diesem gefährlichen Potenzial, sondern wegen der Gefahr des Neides, kommt Helmut Schöck zu der Schlussfolgerung, dass der Neid eine gemeinschaftsfordernde Wirkung auf menschliche Gesellschaften hat. Und zwar, der Neid dient als Regulator aller zwischenmenschlichen Beziehungen. Er erzwingt die soziale Kontrolle. Solange seine destruktive Kraft nicht sich einfach entfalten lässt, solange also ein Neider, wie ich einer sein könnte, verhindern kann, dass jemand anderer einen Doktortitel hat, aber wenn der andere ein bisschen Rücksicht auf mich nimmt und mich zu Vorträgen einlädt etwa, und vielleicht netter ist und nachher mich zum Abendessen einlädt, solange also der Neid und die Furcht vor dem Neid als ein Dämpfer unserer Handlungen fungiert, ist es eine sehr positive Kraft. Ohne Neid gäbe es keine soziale Kontrolle und keine Sozialsysteme. Stellen Sie sich vor, in den erwähnten Utopien, und dann komme ich jetzt zum Schluss, stellen Sie sich vor, eine Gesellschaft, aus der der Neid verbannt worden ist. Wenn niemand mehr Angst vom Neid des anderen hätte, würde es bedeuten, dass niemand mehr Rücksicht nehmen muss auf den anderen. Und eine Gesellschaft, in der man keine Rücksicht und also auch keine soziale Kontrolle mehr ausübt, bleibt nicht lange bestehen. Diese Gesellschaften würden sehr schnell auseinanderfallen. So erklärt Helmut Schöck, also jetzt aus der Stammesgeschichte gesehen, warum sich der Neid in der menschlichen, biologischen und sozialen Ausstattung des Menschen so tief verankert hat, warum er überall und immer wieder vorkommt. Denn es gibt kein anderes Motiv, kein besseres Motiv als den Neid, beziehungsweise der Angst vor dem Neid, um Konformität zwischen Menschen zu erzielen, weil man Angst vor Vergeltung hat. Denken Sie an Ihre erste Umfrage. Die meisten von Ihnen wollten zum Mittelmaß gehören, überwiegende Mehrheit. Nun, es gibt natürlich auch Argumente gegen die Konformität, aber mit Sicherheit ist diese Konformitätsbereitschaft das, was menschliche Gemeinschaften zusammenhält. Ich komme zum Schluss und zitiere Helmut Schöck. Erst in dem Maße, in dem Menschen die Fähigkeit entwickelt haben, sich gegenseitig durch den Verdacht auf den Neid des anderen zu kontrollieren, erst dann seien größere Gruppen mit Aufgabenteilung für die Mitglieder sozial möglich geworden. Demnach hat sich der Mensch dank seines Neides und nicht trotz zu einem kulturschaffenden Wesen und damit letzten Endes zu einem eigentlichen Menschen entwickelt können. Vielen Dank. Also wir lassen dir den Titel, so gesehen. Es reicht, dass du dich fürchtest, ihn zu verlieren.
Ich fürchte mich gar sehr. Ja, herzlichen Dank für den Vortrag. Haben Sie Fragen an unsere Referentin? Ja, bitte. Vorsicht, ich habe das so zusammengefasst. Ich habe hingeschrieben, als du über den Verdienst und Leistung und so weiter sprachst.
Jeder nach seinem Verdienst.
Hingeschrieben. Es war nicht im Vortrag.
Das ist ein Argument, das natürlich sehr oft in Zusammenhang mit Neid aufgeführt wird. Also die Überlegung, Ungleichheiten kann man nicht vollkommen ausmerzen, aber man kann den ungerechten Charakter des Neides reduzieren. Also Neid, wissen Sie, Neid nimmt ja verschiedene Masken an. Er argumentiert auch sehr oft mit Prinzipien der Gerechtigkeit. Deswegen macht es das so heikel. Also der Neider, jetzt nehmen wir den Extremfall, etwa aus den Interviews mit den Tätern, mit den Mördern von Ilan Hamili. Sie sagten so, es ist ungerecht. Es ist ungerecht, dass der mehr hat als wir. Deswegen ist in dem Neiddiskurs immer die Gerechtigkeitsthematik angesprochen. Und da man Ungleichheiten nicht beseitigen kann, sagt man, es dürfen Ungleichheiten bestehen, aber es muss irgendwie gerechtfertigt sein durch die eigene erbrachte Leistung. Nein, nicht das KZ, aber die Enteignung, die Arisierung.
Das Symbol, also die Überschrift symbolisiert ja
auch. Ach so, ja, da denken Sie, das muss man natürlich auch zitieren, also auch natürlich in diesem Spruch, ja, das ist richtig, dass jedem das seine, Arbeit mal frei sind. Das ist sehr interessant, dass Sie das sagen. Das sind natürlich genau auch die Masken des Neides. Natürlich war der Holocaust nichts anderes als die Entfesselung der destruktiven Kräfte des Neides. Oft nimmt der Neid eben diese Formen an und rechtfertigt das mit durchaus edlen Sprüchen. Nur die Tatsache, dass sich die Nazis bestimmte Sprüche bemächtigt haben und sie dadurch für alle Zeiten natürlich diskriminiert haben, heißt doch nicht, dass die darin liegende Wahrheit unbedingt falsch ist. Also es war natürlich eine zynische Verhöhnung in dem Arbeit macht frei, das ist in Auschwitz über das Tor etwa, also ich finde es noch viel schlimmer, Arbeit macht frei, aber in gewisser Weise stimmt natürlich auch das und auch jedem das seine. Die Nazis haben es nicht erfunden, sie haben sich das nur bemächtigt.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so falsch verstanden habe, aber es klingt so, als wenn es ohne Neid kein Interesse an Gerechtigkeit
Ohne Neid keine?
Ohne Neid könnte es kein Interesse an Gerechtigkeit geben bei den Menschen. Das haben die herausgefunden.
Ja, so klang das dann zum Schluss.
Ja, okay.
Ja, natürlich. Menschen sind nicht per se altruistische Wesen. Also es beginnt, der Neid beginnt ja eigentlich in der Geschwisterbeziehung meistens. So die Erklärung der Psychologen, auch von Freud. Im Übrigen ist das auch das, es gibt nur zwei Alterskategorien, in denen der Neid sich völlig offen zeigen kann. Das ist im Kindergarten und im Altersheim, heißt es. Da wird er auch ausgelebt und da können wir beobachten, welche Allgegenwart er in der Tat in der menschlichen Gesellschaft hat. Nun, Kinder geben nicht gerne ab. Wenn Sie kleine Kinder oder auch alte Leute beobachten, beginnt mit dem Futtern, ist meins. Und erst durch die Sozialisierung, durch Sanktionen, durch die Androhung, also wenn du nicht was abgibst, dann wirst du auch selber nichts bekommen später oder du wirst von anderen schlechter behandelt. Also das Kind auf dem Spielplatz, das jetzt mit einem ganzen Sack von Schaufeln, Bagger und anderen ankommt und nichts dem anderen Kind abgeben will, das nur vielleicht eine kleine Quietschente hat, wird immer von der Mutter dazu ermahnt, er soll teilen. Nicht unbedingt, weil sie das Spielzeug an dieses andere verdreckte Kind geben will, sondern sie hat es so gelernt. Sonst kriegt sie Probleme mit der Mutter, sonst wird sie von anderen Menschen geschnitten. Das ist, so entsteht soziale Kontrolle. Und das, was Sie im Kleinen in dem Sandkasten beobachten können, gilt auch immer für die größeren Dimensionen der menschlichen Gesellschaft. Das habe ich nicht gesagt. Aber Sie können übrigens an dieser, ich betrachte das nicht so, dass wir hier nur einzelne Gespräche, Sie können sich alle dazu einschalten und vielleicht auch antworten. Also es bedeutet nicht, dass es nicht nur Empathie, Mitgefühl und so weiter geben kann. Das heißt es nicht. Aber die Angst vor Repressalien ist durchaus ein gutes Motiv. Und manchmal wirksamer als der Mitleid. Denke ich. Das war jetzt meine persönliche Meinung. Es gibt verschiedene Positionen dazu. Also da würden Sie so ziemlich alles finden in die eine oder andere Richtung in der Fachliteratur. Aber wenn Sie dazu Meinung sind, ich würde mich freuen, wenn hier ein allgemeines Gespräch entsteht. Sie können also auch gerne einander antworten und diskutieren, ja? Stimmt. Mitleid kriegt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen. Stimmt, was halten Sie von dem Spruch? Die Franzosen sagen, il vaut mieux faire envie que pitié. Es ist besser, Neid zu erregen als Mitleid. Was halten Sie davon? Ein brutaler Spruch. Wird gerne angewendet in Frankreich. Das ist die Offensive, also in den Sprichworten und Volkssprüchen kann man sehr viel ablesen von der Einstellung einer Gesellschaft zum Thema Neid. Die Franzosen gehen ziemlich gelassen damit und man sagt den Deutschen, sie seien also sehr viel Neid furchtbar und zugleich auch eine Neidgesellschaft. Es gibt also zum Beispiel ein Kursbuch, wenn Sie wirklich interessiert sind, dieses Thema zu vertiefen, in dem Kursbuch März 2001 wird als Titel die Neidgesellschaft, damit ist Deutschland gemeint, also kontroverse Artikel übrigens sowohl für wie gegen, da findet man einige interessante Gedanken dazu. Im Allgemeinen in Frankreich geht man damit gelassener um mit dem Neid. Also etwa mit dem Spruch, besser Neid als Mitleid. Nach dem Motto, na und, ich hab's und ist gut so. Ja.
Werden Sie, die wir beneiden, gemobbt?
Welchen Grund gibt es dafür, die zu mobben, die bemitleidenswert sind?
Die Fernsehschlechter.
Sieht man an mir. Nicht wahr? Volker macht sich nämlich ständig lustig über mich.
Aber nicht öffentlich.
Jetzt will er das nicht, er schämt sich nämlich. Er schämt sich und will das jetzt nicht demonstrieren, aber ich kann Ihnen versichern, so ist das. Also, Sie wollten noch etwas sagen und dann Sie. Mhm. Ja, wie schaffen wir den Neid, ich habe Ihre Wortmeldung gesehen, wie wollen Sie sonst Neid abschaffen?
Also ich bin zum Beispiel nicht der Meinung, dass man hätte Gleichheit braucht, wenn gewisse Grundbedürfnisse oder so, wenn jeder die gleichen Chancen hat und jeder die gleichen Möglichkeiten und gewisse Grundbedürfnisse befriedigt hat, also eine gesicherte Existenz, dass dann, also ich glaube, dann könnte man schon wesentlich weniger, also den Neid könnte man schon wesentlich vermindern in einer Gesellschaft.
Also es gibt ein soziales Experiment. Es gibt ein soziales Experiment, das nach Einsicht der Gesellschaftsforscher der Gleichheitsutopie noch am nächsten gekommen ist. Also vollkommene Gleichheit hat man natürlich nicht erreicht, schon gar nicht in den kommunistischen Systemen, aber es gibt eine Gesellschaftsform und das ist der Kibbutz. Um Gleichheit zu schaffen, waren zum Beispiel, damit keine Unterschiede durch familiären Einfluss, durch die Sozialisation entstehen können, wurden die Kinder alle zusammen von Fremden erzogen, nicht von den eigenen Eltern. Das war die Voraussetzung für die Gleichheit. Alle bekamen dasselbe. Ein Freund meines Vaters war zum Beispiel Universitätsprofessor. Er gab sein ganzes Gehalt dem Kibbutz ab und musste immer, das wäre was für dich, und musste immer einen Antrag stellen, wenn er ein Fachbuch kaufen wollte. Nein, nichts. Also jedenfalls Antrag stellen. Also er hat genau dasselbe verdient, was die anderen. Es gab aber auch Kibbutzformen, wo alle die gleiche Arbeit, und man kann ja nicht nur da und dasselbe, also es gab auch ein Wechsel, dass also die Landwirtschaft, das Putzen von Toiletten und so weiter rundum ging, um diese Gleichheit zu schaffen. Und ich kann Ihnen versichern, also es hat einigermaßen funktioniert mit der Gleichheit, der Neid wurde dadurch nicht verbannt. Zum Beispiel, eine konnte besser lesen als andere, jemand konnte besser singen als andere. Reicht. Die fühlten sich übrigens immer sehr schuldig dafür. In einer Gesellschaft der Gleichen müssen sie immer darauf achten, dass sie auch gleich bleiben. Es gibt ein utopischer Roman von einem englischen Schriftsteller, auch der 60er, das war das große Thema der 60er Jahre, natürlich infolge der Auseinandersetzung mit dem Kommunismus, das heißt Facial Justice, also faziale Gerechtigkeit. In diesem Roman wird beschrieben, dass, um absolute Gleichheit zu schaffen, nicht nur dieselbe Bildung, dieselbe materielle Ausstattung und so weiter, wenn jemand besser ausschaut als ein anderer, wird ihm, oder schlechter, es gibt also nur ein Bereich des Gesichts, so das mittelschöne Gesicht wird allen dann aufoperiert. Und auch dann entsteht der Neid, so in diesem Roman, weil zum Beispiel die mit dem normalen, mittelmäßigen Gesicht auf die Welt kamen, fühlten sich besser als die das erst durch eine Operation erreichen müssten. Ihre Frage?
Meine Frage zielt eigentlich in die gleiche Richtung, warum Vorstellung einer neidfreien Welt jetzt automatisch in einer Gesellschaft ohne Unterschiede sind. Wenn ich jetzt den Neid wegdenke, dann sind die Unterschiede noch da, der Neid nicht, aber es geht dann sicherlich daher, dass eben der Mensch als neidisches Wesen irgendwie gedacht und konzipiert wird.
Gehört zu seiner Natur, heißt das, ja. Also Gott sei Dank kann man das nicht erreichen. Also es gibt wirklich kein gelungenes Experiment, es gibt keine Gesellschaftsform, in der Neid nicht vorkommt. Also auch da, wo man es in kleinen Gruppen versucht hat. Es wird immer irgendeine Kleinigkeit geben, auf die man neidisch sein kann. Und je gleicher sie sind, je ähnlicher, desto größer wird dieser kleine Unterschied hervortreten. Und die Theorie sagt auch, dass solange man den Neid auf etwa materielle Güter projizieren kann, sind die Menschen viel sicherer von körperlichen Angriffen. Wenn wir alle das Gleiche hätten, wäre der Neid auf jemand, der schöner, größer, witziger, intelligenter, sehr, sehr viel heftiger und sehr viel gefährlicher. Solange er glaubt, er beneidet sie nur wegen ihrem Auto oder ihrer schöneren Brille, es ist noch in Schach zu halten.
Du hast erzählt, bei Schöpf wird Neid sozusagen als sozialer Kitt angesehen. Ne?
Genau.
Und in der utopischen Vorstellung, das ist schon klar, dass es eine neidfreie Gesellschaft gibt, und in der utopischen Vorstellung geht er davon aus, in einer neidfreien Gesellschaft würde es sozusagen zur Auflösung der Sozialität kommen.
Mhm.
Wie begründet er das?
Er begründet das.
Genau.
Er begründet das damit, also er geht auf die vorantiken Zeiten, auf die Stammesgeschichte zurück, dass, also wie entstand überhaupt so die menschliche Sozialisierung? Es fing in den kleinen Einheiten der Familie an. Und wenn dort nicht dieser Neidinstinkt entstanden ist, das bedeutet, ohne Neidinstinkt keine Rücksicht, ohne Rücksicht keine Möglichkeit, sich in größeren Gefügen, sozialen Gefügen zu organisieren, denn sie würden dann ausgestoßen einfach. Also wenn sie keine Angst hatten, dass, wenn sie etwas Besseres haben, mussten sie es teilen. Wenn sie ein größeres Ziel erlegt haben, mussten sie wenigstens ein kleines Stück davon abgeben. Wenn sie nichts davon abgeben, riskieren sie jetzt nicht unbedingt ermordet zu werden, sie werden in der Gemeinschaft nicht integriert. Um aber eine kulturelle Entwicklung zu erreichen, je größer die Gruppe, desto besser funktioniert die Aufgabenteilung, desto besser die Überlebenschancen. Damit erklärt er das, dass aus Angst vor der, er sagt, vielleicht war der Neid nicht unbedingt von Anfang an in unsere biologischen Ausstattung gegeben, aber die diesen Neidgen nicht hatten, sind einfach ausgestorben. Sie haben sich nicht durchgesetzt.
Ja, dann hoffen wir mal, dass wir alle den Neidgen in uns tragen. Ja, das Neidische des Themas. Danke sehr. Und ja, wünsche Ihnen einen passenden Anfang.
Vielen Dank.